Laudetur Jesus Christus, hier ist Radio Vatikan. Unser Nachrichtenmagazin.
Heute bei uns. So geht es dem Papst nach seiner Rückkehr aus dem Krankenhaus in den Vatikan, unser Kollegengespräch. Und ein Interview mit dem vatikanischen Ökumene-Verantwortlichen Kardinal Koch. Herzlich willkommen bei uns am Mikrofon. Begrüßt Sie sehr herzlich Stefan Kempis. Ja, alle Medien weltweit haben ja davon gesprochen, dass der Papst am Sonntag feierlich aus der Gemelli-Klinik zurückgekehrt ist in den Vatikan. Wie es dem Papst jetzt geht, das habe ich vor der Sendung meine Kollegin Christine Solz gefragt.
Ja, heute haben wir bislang noch keine aktuellen Informationen darüber, wie sich der Papst jetzt nach seiner fünfwöchigen Abwesenheit wieder in seinem Vatikandomizil in der Casa Santa Marta eingerichtet hat. Aber wir wissen ja, dass er es kaum erwarten konnte, zurückzukehren. Er hat immer wieder die Ärzte danach gefragt und die Nachricht von seiner Entlassung hat er wohl auch mit großer Freude aufgenommen. Das hatten auch die Ärzte bei der Pressekonferenz gesagt, bei der seine Entlassung dann angekündigt wurde am Samstagabend. Wie sehr auch die Gläubigen auf diese Nachricht gewartet haben, kann man ja auch an der Tatsache sehen, dass ganze 3000 Menschen sich gestern bei der Gemelli-Klinik eingefunden haben, um einen Blick auf den Papst zu werfen, bevor er dann, nachdem er sich an dem kleinen Balkönchen gezeigt hat, mit dem weißen Fiat wieder in den Vatikan zurückgefahren wurde.
Wie wird denn im Vatikan selbst seine Rückkehr aufgenommen?
Naja, es ist schon ein bisschen auffällig, dass jetzt die Medien voll sind mit Interviews, in denen, ja, man könnte fast sagen, so ein bisschen gut Wetter gemacht wird für den zurückgekehrten Papst. Zum Beispiel Kardinal Czerny, der davon spricht, dass der Papst in diesen Wochen und auch jetzt ein authentisches Zeichen von Leadership gesetzt habe. Oder Kardinal Fernandez, der 7 Punkte zusammengestellt hat, aus denen wir oder weshalb wir Papst Franziskus brauchen, oder auch Kardinal Semeraro von der Heiligsprechungsbehörde, der Franziskus dafür würdigt, dass er nicht vom Kreuz gestiegen ist und seine Krankheit mit Würde durchsteht. Erzbischof Paglia von der Akademie des Lebens sagte heute auch bei einer Pressekonferenz, dass Papst Franziskus der erste Papst sei, der eine Spiritualität des Alters durchdekliniert habe. Also ja, ziemlich viel Hintergrundrauschen, aber natürlich freuen wir uns in erster Linie mal, dass die Notphase jetzt ja überstanden scheint und der Papst wieder im Vatikan ist.
Was ist denn aus dem Krankenhaus noch so über den Patienten Franziskus durchgesickert?
Also der Chefchirurg, der ja auch ein vertrauter Arzt des Papstes ist und die Equipe beaufsichtigt hat, die den Papst während dieser 5 Wochen betreut hat, auch wenn es ja gar nichts streng genommen Chirurgisches zu leisten gab. Also dieser Sergio Alfieri hat in einem längeren Interview gestern ausgeplaudert, dass Franziskus die medizinischen Bulletins, auf die wir immer gewartet haben, immer nochmal selbst durchlesen wollte und teils auch gebeten hat, dass ziemlich sensible Details auch vor der Veröffentlichung noch eingefügt werden. Also da denken wir zum Beispiel an die Tatsache, dass wir darüber informiert wurden, dass Franziskus sich erbrochen habe und auch an den Atemwegen abgesaugt werden musste. Das war sicherlich auch eine der beiden akut lebensgefährlichen Situationen, in denen Franziskus sich ja nach Aussage der Ärzte befunden hat. Und ja, solche Details hat uns jetzt auch Alfieri bestätigt. Die wollte wirklich der Papst eingefügt haben, damit die Leute wirklich wahrheitsgemäß über seinen Gesundheitszustand informiert sind.
Da hat man ihn in den Medien ja auch schon tot gesagt. Da gab es ja eine Reihe von Fake News in dieser Zeit.
Ja, genau. Diese Fake News sind natürlich auch beim Papst angekommen. Und wie Alfieri sagte, hätte er darüber nur gelächelt. Und ja, also was anderes kann man dazu ja auch kaum sagen.
Und wie geht es jetzt weiter?
Ja, wir haben es schon öfters gesagt, aber eigentlich kann man es wirklich nicht oft genug sagen. Franziskus ist trotz seiner Entlassung jetzt noch nicht vollständig geheilt. Er muss weiter behandelt werden und die Ärzte gehen von einer Genesungsphase von etwa 2 Monaten aus, während der Franziskus auch den Empfang von Gruppen, von größeren Gruppen und zu große Anstrengungen vermeiden sollte. Es ist einfach auch das Risiko, dass er von einem Mitglied in so Gruppen dann angesteckt wird, nochmal ein hustendes Kind, eine Triefnase. Es geht ja ganz schnell und er ist einfach noch sehr geschwächt und hat nach wie vor noch Keime, die bekämpft werden müssen. Also die großen Anstrengungen darf er jetzt erstmal noch nicht angehen. Aber die normale Bürotätigkeit wird sicher weitergehen, so wie er ja auch aus dem Krankenhaus Entscheidungen über Bischofsernennungen verfügt hat.
Vielen Dank, Christine.
Ja, gerne.
Der Schweizer Kurienkardinal Kurt Koch vom Dikasterium für die Einheit der Christen ist Mitte März 75 geworden. Das ist die Altersgrenze, zu der man dem Papst als Kurienleiter den Rücktritt anbieten muss. Am Samstagabend wurde Koch zu seinem Geburtstag im Camposanto Teutonico im Vatikan bei einer kleinen Feierstunde ein Buch überreicht, der Titel »Einheit und Einzigkeit«. Da drin sind Beiträge eines Symposiums über ekklesiologische Konkretionen in ökumenischer Perspektive. Da geht es also um das Kirchenbild. Auch Kardinal Koch hat dazu einen Text beigesteuert. Unsere Kollegin Stefanie Stahlhofen war da, um dem Jubilar zu gratulieren und um ihm einige Fragen zu stellen.
Eminenzkardinal Kurt Koch, Sie haben kürzlich Ihren 75. Geburtstag gefeiert. Erstmal herzlichen Glückwunsch natürlich auch von uns, von Radio Vatikan Vatican News. Wie es sich gehört, mit Erreichen dieser Altersgrenze haben Sie Papst Franziskus auch Ihren Rücktritt angeboten. Haben Sie schon was gehört? Wissen Sie, wie es weitergeht?
Ja, er hat diese Formel verwendet, wie die ist, Pronunketung, dass man weiterfährt, bis dann eine andere Entscheidung fällt. Das weiß dann der Heilige Vater.
Was wünschen Sie ihm?
Ich wünsche ihm, dass er in diesem schweren Leiden, das er hat, sich immer wieder vom Herrn getragen fühlt und dass der Herr ihm den Weg zeigt in eine gute Zukunft hinein.
Dem schließen wir uns an. Wir haben dieses Jahr nicht nur ein heiliges Jahr, sondern auch noch ein großes Jubiläum zu feiern. Konzil von Nicea, 1700 Jahre. Wie begeht die katholische Kirche das?
Wir begehen es nicht allein, sondern versuchen es mit möglichst vielen anderen christlichen Gemeinschaften und Kirchen zu tun. Weil dieses Konzil hat im Jahre 325 stattgefunden, also zu einer Zeit, in der der Leib Christi noch nicht von vielen Spaltungen verwundet gewesen ist. Und deshalb ist es eine hervorragende Gelegenheit, dass alle christlichen Kirchen und Gemeinschaften dieses Konzils gemeinsam gedenken und das wunderschöne Christusbekenntnis dieses Konzils gemeinsam vertiefen.
Papst Franziskus ist auch eingeladen. Wissen Sie schon was? Was kann man sagen, Stand jetzt?
Der Heilige Vater hat immer gesagt, dass er gehen möchte. Es ist noch nicht bestätigt. Ich hoffe, dass das möglich ist, denn das wäre wirklich ein schönes Zeichen, das gemeinsam am Ort in Nicea begehen zu können. Auch wenn dort nicht mehr viel zu sehen ist, aber der Ort bleibt natürlich symbolisch.
Sie sind 15 Jahre, glaube ich, inzwischen schon Ökumene-Beauftragter. Wo sehen Sie die Ökumene im Moment?
Das kommt darauf an, von welchen kirchlichen Gemeinschaften und Kirchen wir reden. Wir haben in unserem Dikasterium 2 Abteilungen, die Abteilung Ost, die Abteilung West. Die Dialoge sind sehr verschieden. Ich würde es mal so sagen, mit den Kirchen des Ostens teilen wir sehr viel am Glauben, haben aber eine andere Kultur. Mit den aus den Reformationen hervorgegangenen Kirchen haben wir nicht so viel gemeinsam im Glauben, aber eine gemeinsame Kultur, das sind vielleicht die größten Unterschiede. Ich hoffe, dass immer mehr alle Gläubigen auch erfahren, wie wichtig die Suche nach der Einheit ist, denn es ist der Wille des Herrn. Im hohen priesterlichen Gebet, im 17. Kapitel, im Johannesevangelium betet Jesus, dass alle Jünger eins sein sollen, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Wenn es der Wille des Herrn ist, die Einheit zu finden, dann haben wir keine Alternative.
Soweit Kardinal Kurt Koch. Auch nach seinem 75. Geburtstag bleibt er vorerst Präfekt des Dikasteriums für die Einheit der Christen. Die Lage im Sudan bleibt weiter unübersichtlich. Während das Militär wichtige Stellungen in der Hauptstadt Khartoum zurückerobert, greift die RSF Darfur an. Es mangelt dramatisch an Lebensmitteln, Wasser und Medikamenten. Und doch kommen weiterhin Waffen an, die mit sudanesischem Gold bezahlt wurden, berichtet Adam Nor Mohammed, Sprecher der sudanesischen Flüchtlingsgemeinschaft in Italien.
Ein erbitterter und blutiger Kampf, so wird das Gefecht der letzten Stunden in Khartoum zwischen der sudanesischen Armee und den Paramilitärs der Rapid Support Forces beschrieben. Sie bekämpfen sich seit dem 15. April 2023. Die Truppen von General Abdel Fattah al-Burhan und die von General Mohamed Hamdan Dagalo geführten Milizen stehen sich gegenüber, ohne Rücksicht auf Verluste und Leid in den Reihen der Zivilbevölkerung. Am Freitag hatte die sudanesische Armee bekannt gegeben, dass sie den Präsidentenpalast in der Hauptstadt zurückerobert hat, der sich seit Ausbruch des Konflikts in den Händen der Paramilitärs befunden hatte. Wir Diaspora-Sudanesen sind sehr glücklich darüber, sagt Adam Nor Mohammed, Sprecher der sudanesischen Flüchtlingsgemeinschaft in Italien gegenüber Radio Vatikan. Denn RSF ist, wie wir wissen, eine Milizentruppe, die das sudanesische Volk terrorisiert und foltert. Und nur die sudanesische Armee ist in der Lage, das Volk und das Land zu verteidigen und zu schützen. Deshalb ist das eine gute Nachricht für uns. Allerdings seien bei den Kampfhandlungen 3 Journalisten des sudanesischen Staatsfernsehens getötet worden, berichten Medien. Neben dem Präsidentenpalast hätte die Armee noch ein weiteres wichtiges Gebäude, den Sitz der Zentralbank, eingenommen. Auch diese Nachricht begrüßten die Exil-Sudanesen. In den mittlerweile 2 Jahren der Kriegshandlungen, die ausbrachen, während das Land versuchte, nach der Absetzung von Omar al-Bashir 2019 einen mühsamen Übergang zu einer demokratischen Regierung zu schaffen, hat der Konflikt Zehntausende von Todesopfern gefordert, deren Zahl aufgrund der großen Unsicherheit schwer zu bestimmen und zu überprüfen ist. Die UNO hat die Situation im Sudan als die größte humanitäre Krise der Welt bezeichnet. Man lebt sehr schlecht, berichtet der Aktivist Moor Mohammed, der seit mehr als 20 Jahren in Italien lebt und heute Student, Kulturvermittler und Erzieher in einem Heim für unbegleitete ausländische Minderjährige ist. Ich komme ursprünglich aus El Geneina im Westen Darfurs an der Grenze zum Tschad und meine Mutter ist in einem Flüchtlingslager im Tschad. Die Situation ist dort unmenschlich. Es gibt so viel Leid. Auch im Tschad wurde vor einigen Tagen ein Flüchtlingslager angegriffen, ebenso wie das Lager Zamzam in Nord-Darfur, wo es an Lebensmitteln und Wasser mangelt. Wir wissen, dass diese Milizen nicht einmal humanitäre Hilfe durchlassen. Die Lage ist also wirklich schrecklich. Eine dramatische humanitäre Situation. Ältere Menschen, Kinder, Frauen sind besonders in Gefahr und es fehlt an Medikamenten und Behandlungsmöglichkeiten, denn es gibt sie einfach nicht. So der dramatische Bericht des in Italien lebenden Sudanesen. Dass die Hilfslieferungen stocken, hat aber auch einen handfesten Grund. In einigen Hilfslieferungen wurden sogar Waffen gefunden. Es gibt Dokumente, die das beweisen. Zuerst kamen die Waffen, die mit sudanesischem Gold bezahlt wurden, im Tschad an und gelangten von dort nach West Darfur. Jetzt kommen sie von der südsudanesischen Seite. In diesem Zusammenhang appelliert die sudanesische Flüchtlingsgemeinschaft in Italien vor allem an die internationale Gemeinschaft, aufmerksam zu bleiben für die Situation in ihrem Land. Auch in seinem für den Angelus am vergangenen Sonntag vorbereiteten Text hat Papst Franziskus zum wiederholten Mal dazu aufgerufen, weiterhin für den Frieden im Sudan zu beten.
Das ist für uns wirklich sehr wichtig. Ich verfolge immer, was der Papst dazu sagt. Wir werben immer dafür, dass die internationale Aufmerksamkeit nicht nachlässt. Denn an sich ist der Sudan für Italien und auch für ganz Europa ein wichtiges Land. Der Sudan war 30 Jahre lang abgekapselt, als al-Bashir an der Macht war. Doch auch jetzt wird leider kaum darüber gesprochen. Gudrun Seiler, Radio Vatikan.
Der Vatikan richtet einen internationalen Gipfel zum Thema Langlebigkeit aus. Da diskutieren Experten über biomedizinische Innovationen und ethische Herausforderungen. Das wurde an diesem Montag bei der Vorstellung der Konferenz vor der Vatikanpresse erläutert.
Thema della vecchiaia.
Langlebigkeit ist nicht nur eine Frage der Wissenschaft, sondern auch der Gerechtigkeit, Solidarität und kollektiven Verantwortung. Mit diesen Worten hat Erzbischof Vincenzo Paglia, Präsident der Päpstlichen Akademie für das Leben, an diesem Montagmittag den Vatican Longevity Summit eröffnet. Die Konferenz, die im Augustinianum in Rom am Montagnachmittag stattfindet, wurde zunächst im Vatikanischen Pressesaal vorgestellt. Das Treffen führt führende Wissenschaftler, Nobelpreisträger und Kirchenvertreter zusammen, um die neuesten Erkenntnisse zur Verlängerung und Verbesserung der Lebenszeit zu diskutieren. Zu Beginn der Konferenz wurde eine kurze Botschaft von Papst Franziskus verlesen, in der das katholische Kirchenoberhaupt die Bedeutung der Konferenz hervorhebt und allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern seinen apostolischen Segen erteilt. An der Konferenz am Nachmittag wird als Papstgesandter Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin dabei sein, so die Organisatoren bei der PK im Vatikan.
Papa Francesco rappresenti davvero quello che noi pensiamo.
Papst Franziskus zeige mit seiner derzeitigen körperlichen Schwäche, dass ältere und schwache Menschen der Gesellschaft noch viel geben könnten und nicht an den Rand gedrängt werden dürfen, sagte Erzbischof Paglia auf eine Journalistenfrage bei der Pressekonferenz. Papst Franziskus ist der erste Papst in der Geschichte, der sich einer Altersspiritualität verschrieben hat, so Paglia wörtlich. Franziskus habe mit seinen wenigen Worten beim Mittagsgebet am Sonntag gezeigt, dass er den Blick auf die Nähe der Mitmenschen richte. Eine weitere Journalistenfrage betraf das Älterwerden von Päpsten im Allgemeinen und ob es nicht sinnvoll wäre, das Papstamt mit einer Altersgrenze zu belegen. Darauf wies Paglia darauf hin, dass es in der Kirchengeschichte immer wieder Päpste gab, die mit Krankheiten zu kämpfen hatten. Und man müsse sich davor hüten, das Papstamt nur auf eine funktionale Ebene zu betrachten. Man leite die Kirche nicht mit den Füßen, sondern mit dem Kopf und vor allem mit dem Herzen, fügte Paglia an.
Dobbiamo uscire da una concezione, come dire, troppo funzionalista.
In seiner Einführungsrede betonte Paglia weiter, dass Altern nicht als bloßer biologischer Prozess verstanden werden dürfe. Die Art und Weise, wie eine Gesellschaft mit ihren älteren Mitbürgern umgeht, ist ein Spiegel in ihrer Zivilisation. Papst Franziskus habe wiederholt daran erinnert, dass eine Gesellschaft ohne Respekt für ihre Ältesten keine Zukunft habe. Die Wissenschaft müsse daher nicht nur das Leben verlängern, sondern auch dessen Qualität sichern. Besonders hob Paglia die Notwendigkeit hervor, biomedizinische Innovationen allen zugänglich zu machen. Medizinische Fortschritte dürfen nicht das Privileg einiger weniger bleiben, sondern müssen dazu dienen, allen Menschen ein gesundes und würdevolles Altern zu ermöglichen. Zum Abschluss der Pressekonferenz betonte Paglia, dass der Vatikan diesen Dialog der Wissenschaft, der Theologie, der Politik und der Wirtschaft fortsetzen werde. Wir brauchen eine ganzheitliche Sicht auf das Altern, die Wissenschaft, Ethik und soziale Verantwortung verbindet.
Si governa con la testa e non con i piedi.
Für Radio Vatikan, Mario Galgano.
Das war unser Nachrichtenmagazin Treffpunkt Weltkirche. Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Am Mikrofon verabschiedet sich herzlich Stefan Kempis. Hier ist Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.